Guten Morgen, Geschwister. Ich würde gerne, bevor ich mit der Predigt beginne, würde ich gerne euch ein bisschen noch etwas erzählen über die Einsätze, die wir jetzt dieses Jahr geplant haben. Also wir haben ja durch die ganzen Corona-Jahre jetzt, die letzten 2 Jahre mindestens, haben wir wenig tun können, gerade weil auch die Flüge so kompliziert waren und teuer wurden und die ganzen Maskeraden und so weiter. Aber dieses Jahr konnten wir wieder ganz normal planen und ich denke, dass eventuell ein paar von euch auch interessieren würde, was wir da am Plan sind dieses Jahr und was wir eingeplant haben. Es gibt ja mehrere Einsätze, die Tour Nations anbietet. Das sind die Baueinsätze. Ich zeige euch schon mal direkt ein. Das ist unter anderem auch ein Baueinsatz gewesen, wo jetzt die Familie Hader wohnt. Wir hatten da das Haus renoviert für sie. Natürlich nicht direkt für sie, aber es ist schon etwas her. Aber sie genießen es jetzt eben, die Renovierung, die wir da veranstaltet haben. Das ist eins von vielen Möglichkeiten, einfach Gott zu dienen, auch mit seinen Gaben. Das ist auch nicht nur für Männer. Wir haben in letzter Zeit sehr viele Baueinsätze, wo wirklich auch junge Frauen sagen, hey, ich will auch praktisch was machen. Und deswegen Baueinsätze sind planen wir regelmäßig ein. Die können im Ausland sein, wie jetzt da war das ja in der arabischen Welt. Jetzt hier ist es ein Bild von Deutschland, in Jena, da ist eine Gemeindegründungsarbeit und da haben wir zum Beispiel das Dach aufgebaut oder geholfen in der Gemeindegründungsarbeit, und jetzt, so dass die Gemeinde sich dort jetzt treffen kann, und viele andere Möglichkeiten. Guckt doch einfach mal in der Webseite nach und da werdet ihr auch andere finden. Zum Beispiel hier Katastropheneinsätze. Das ist natürlich ein sehr spezieller Einsatz, der jetzt nicht für jedermann empfehlenswert ist. Aber sonst sind unsere Einsätze eigentlich von ab 18 Jahre bis, ich weiß nicht, 70. Wenn man sich fit fühlt, fühlt auch noch älter. Wenn man jünger ist, sollte man in Begleitung eines Elternteils sein. Dann ist es auch möglich, in Ausnahmefällen auch in solchen Einsätzen mitzumachen. Natürlich nicht bei Katastropheneinsätzen, aber sonst, wir versuchen so viel wie möglich, auch gerade bei Katastropheneinsätzen zu helfen. In diesem Fall war das in Mosambik gewesen, wo wir Wasser und Lebensmittel verteilt haben, wo eine starke Überschwemmung war, wo wir medizinisch geholfen haben. Oder eben Shelter aufgebaut, Unterkünfte für die Menschen, die ihre Häuser verloren haben. Das ist jetzt nur ein Beispiel aus Haiti, aber es gibt noch viele andere Beispiele. Madagaskar war jetzt das letzte Mal, oder Indonesien war eigentlich das letzte Mal, jetzt letztes Jahr im Herbst gewesen. Und versuchen natürlich auch mehr als das zu tun, seelsorgerlich zu helfen, psychologisch, Traumabewältigung, wenn wir natürlich die Fachkräfte dazu haben. Das ist nicht immer möglich, weil wir vom Werk aus jetzt nicht immer so die ausgebildeten Menschen haben, aber immer wieder finden sich welche und Gott führt dazu, dass wir dann im Team dieses auch anbieten dürfen. Was ist natürlich auch sehr wichtig ist bei den Katastropheneinsätzen, dass wir mehr helfen lassen, also einfach nicht nur Lebensmittel, die ihnen verteilen, sondern ihnen auch weiterhelfen können, sodass sie selber helfen können. Zum Beispiel, indem wir ihnen Saatgut besorgen, ihnen Werkzeug besorgen, dass sie ihr Land da bestellen dürfen und so. Das ist auch eins der Hilfseinsätze, die wir machen, gerade auch, wie das Bild zeigt, das ist jetzt Mosambik. Das dauert immer sehr lange. Wir kommen ja so Dörfer rein, die Weiße eigentlich nie vorher gesehen haben. Und als erstes trifft man sich dann mit den Ältesten, so wie da sitzt man zusammen und das dauert sehr lange. Jeder muss seine Geschichte erzählen, bis überhaupt eine Entscheidung getroffen wird. Aber es ist Kultur und da muss man eben Geduld haben und dann sitzen wir dann so 2 Stunden zusammen, bis wir dann wirklich zu dem Punkt kommen, warum wir da sind. Und so können wir uns natürlich kennenlernen und ich denke, wir haben immer wieder die Möglichkeit, gerade auch in diesen Situationen, gerade bei Katastropheneinsätzen, so viel von Jesus zu erzählen, von der Hoffnung erzählen, von Gott erzählen. Und viele Menschen kommen zum Glauben. Also in Mosambik ist zum Beispiel gerade in diesem Dorf, wo wir geholfen haben, jetzt eine Gemeinde entstanden. Und immer haben wir Bibeln dabei. Wir haben ein Missionswerk, das uns mit Bibeln versorgt, kostenlos. Und das ist immer erstaunlich, wie leicht wir die loswerden. Und vor allem für Kinder, wir haben mehrere Kinderbibeln, wo auf einer Seite zum Beispiel ein biblischer Text steht, auf der anderen Seite ein Bild steht, das man bemalen muss. Aber die Erwachsenen sind so viel mehr daran interessiert als die Kinder an diesen Bibeln, weil es einfach so einfach zu verstehen ist. Und diese Bibeln helfen so viel, einfach, dass die Menschen Gott kennenlernen. Genau, das gehört immer zu uns, dass wir, wenn es christliche Gemeinden vor Ort gibt, es gibt in manchen Fällen, vor allem wo muslimische Bevölkerung ist, nicht immer möglich, zum Beispiel eine christliche Gemeinde zu finden. Aber da, wo es christliche Gemeinden sind, die suchen wir als erstes auf und versuchen mit ihnen zusammen diese Arbeit dort zu tun, damit sie dann auch weiter dort wirken können und dienen können. Jetzt mal speziell zu den Gruppeneinsätzen. Ihr seht hier auf den Bildern, das sind meistens junge Leute. Aber es ist nicht immer so. Es gibt auch wirklich immer wieder mal auch ältere Leute. Und ich will euch einfach Mut machen, vor allem euch, die ihr älter seid. Also wenn ihr gesund seid, es gibt so viele Möglichkeiten zu helfen. Und gerade als ältere Personen in solchen Ländern wie Afrika, wo die Bevölkerung im Durchschnitt 15 Jahre alt ist, sind ältere Personen Respektpersonen. Und von ihnen wird viel mehr abgenommen, was sie sagen, als zum Beispiel von Jüngeren. Deswegen die Älteren, ihr Älteren, ihr könnt auch da einen Dienst tun. Zum Beispiel jetzt schon im April in Bishkek, da haben wir ein Kinderheim. Und da ist zum Beispiel für diejenigen, die Russisch können, hilfreich zu helfen. Wir wollen da das Kinderheim ein paar Räume renovieren, sodass sie mehr Kinder aufnehmen können. Also ist das so eine Mischung aus einem praktischen Einsatz, aber auch, dass wir dort die Gemeinden besuchen und mit ihnen zusammen Gemeinschaft haben. Als nächstes im Mai ist der Libanon-Einsatz, das ist so ein Hilfseinsatz, wo auch fast jeder mit dran teilnehmen kann. Das ist nichts, wo wir körperlich arbeiten, sondern wir besuchen Familien, reden mit ihnen über Jesus. Wir haben immer Übersetzer dabei, die das in Arabisch dann übersetzen. Aber es ist so einfach, mit Muslimen über Jesus zu reden. Das könnt ihr euch nicht vorstellen, weil man eben hier in Deutschland irgendwie das Gefühl hat, die Moslems sind so abgeneigt gegen alles, was christlich ist. Und in diesen Ländern ist es gar nicht so. Deswegen ist es auch wirklich ein Einsatz, der evangelistisch ist und wo wir auch natürlich mit Hilfsmitteln, wie zum Beispiel Lebensmittelpaketen, zu den Menschen gehen und versuchen herauszufinden, wie wir ihnen helfen können. Oder ein Einsatz in Paraguay, jetzt im Sommer geplant. Da sind Missionare, die arbeiten mit Kindern, mit dem Kinderheim. Die Familie ist sehr musikalisch, deswegen versucht sie den Kindern natürlich auch Instrumente beizubringen. Und deswegen ist es bei so einem Einsatz natürlich hilfreich, wenn man auch selber ein bisschen musikalisch ist. Und dann werden wir da mit der Gruppe auch Einsätze machen in den Dörfern, in den umliegenden, wo wir von Jesus erzählen wollen. Also wer Interesse hat, auch da ist das Alter eigentlich kaum wichtig. Außer wenn man jünger als 18 ist, ist natürlich hilfreich, wenn einer der Elternteile dabei ist. Oder in Mosambik, da gibt es auch ein Kinderdorf, wo auch wir dieses Jahr helfen wollen, indem wir da auch Renovierungsarbeiten machen, aber auch mit den Kindern Spaß haben. Und genau. Und dann in Brasilien ist sehr begehrt dieses Jahr, da ist schon fast voll die Gruppe. Also wer Interesse hätte, Brasilien kennenzulernen oder die Arbeit mit den Kindern dort kennenzulernen in Tagesstätten, ist herzlich eingeladen. Da sind noch ein paar Plätze frei. Und das letzte ist Kambodscha. Kambodscha ist ein ganz neues Land jetzt dieses Mal. Da hatten wir bis jetzt noch nie Gruppeneinsätze gehabt. Da ist ein Ehepaar, das vor allem in den Gefängnissen arbeitet, aber auch mit Kindern und versucht jetzt auch so eine Art Kindertagesstätte, Kinderdorf aufzubauen. Und da wollen wir einfach mithelfen. Das ist auch möglich. Ja, ich hoffe, hat euch irgendwas angesprochen. Dann meldet euch jetzt schon. Aber ihr könnt es auch später machen. Ich finde es so spannend, vor allem, also ich bin ja nicht bei allen Einsätzen dabei. Wir haben ja immer wieder auch andere Gruppenleiter, die mitfahren, sonst wäre das schon ein bisschen viel. Aber trotzdem, jedes Mal, wenn ich dabei bin, kommt man einfach so gestärkt zurück, geistlich gestärkt zurück. Ne? Weil man so viel erlebt hat mit Gott. Und ich weiß nicht, warum man das hier nicht erlebt. Oder sehr so selten oder so schwer ist, mit Menschen hier über Gott zu reden. Aber gerade im Ausland ist es viel einfacher. Menschen sind viel offener für das Wort Gottes. Genau, soweit jetzt diese Gruppeneinsätze. Ja, danke. Das Thema ist ja heute der Gott der Neuanfänge. Das heißt, neu anzufangen. Es ist ja eigentlich, hat jeder in seinem Leben irgendwo mal neu angefangen. Ne? Also Schule, Beruf, Umzug und jeder hat seine Erfahrung gemacht. Es ist immer eine Herausforderung, neu anzufangen. Wenn ich jetzt in die Bibel schaue, dann muss ich feststellen, Gott ist ein Gott der Neuanfänge. Und wenn wir die Bibel von vorne bis hinten lesen, werden wir feststellen, dass Gott sehr oft neu angefangen hat. Mit den Menschen vor allem. Und wenn wir all diese Neuanfänge heute mal durchnehmen würden wollen, dann bräuchten wir viel mehr Zeit und ich glaube auch bequemere Sitzplätze. Das machen wir aber nicht. Was ich aber gerne mit euch durchnehmen will, das ist zu überlegen und zu sehen, was die Bibel sagt zu was ist wichtig bei Neuanfängen? Worauf kommt es an, neu anzufangen, wenn man irgendwo neu anfängt? Und da sehe ich beim Propheten Jesaja einige Hinweise dazu, die uns vielleicht helfen sollten bei jedem Neuanfang. Ich bin mir sicher, dass wir auch in jedem unseren Lebensabschnitt immer wieder irgendwo neu anfangen müssen. Nicht nur geistlich, sondern auch in anderen Sachen. Das Volk Israel stand vor einer Herausforderung. Das Volk Israel war im Exil in Babylon. Und nach 70 Jahren Exil durften sie jetzt wieder zurück in ihr Land. Sie durften, sie mussten nicht, sie durften. 70 Jahre in einem Land. Und ich überlege dann gerade, wenn man 70 Jahre in einem Land lebt, und Babylon war ja nicht irgendein Land, das war damals die Hochkultur der Welt. Nach 70 Jahren durften sie wieder das Land verlassen. Welche Gedanken gehen da vor? Denn es lebte ja kaum noch jemand nach 70 Jahren, der wirklich dieses Land, wo sie herkamen, überhaupt noch kannte und gesehen hatte. Diese Heimat war für sie komplett fremd geworden. Ich würde euch gerne zurück in die Geschichte ein bisschen hineinnehmen, damit wir diesen Text nachher aus Jesaja 43 etwas besser verstehen. Das jüdische Südreich mit der Hauptstadt Jerusalem wurde von den babylonischen Großmacht komplett zerstört. Jerusalem, die Stadt, war komplett zerstört. Der Tempel war in Schutt und Asche. Und alle wichtigen Menschen, die ganze High Society von Jerusalem oder von Judäa, wurde mitgeschleppt nach Babylon, ins Exil, verschleppt. Und der Bibeltext heute aus Jesaja 43 führt uns geschichtlich in eine Zeit 540 vor Christus. Das heißt, sie sind beinahe 70 Jahre jetzt schon im Exil. 70 Jahre nach dieser Katastrophe, die da passiert ist in Judäa. Ich sehe, hier sind bestimmt mehrere von euch, die über 70 sind, 70 Jahre alt sind. Also mein Vater ist 90 Jahre alt und wenn ich von 70 Jahren rede, dann sagt er auch, das sind junge Spunte. 70 Jahre ist für mich schon eine sehr lange Zeit. Wenn man zurückdenkt, was war 70 Jahre zurück? Da war die Welt noch ganz anders. Wir sind ja ursprünglich auch irgendwann mal aus der ehemaligen Sowjetunion hier rübergezogen. Das ist jetzt 45 Jahre her. Und ich kann mich kaum, ich war jetzt 12 Jahre alt und ich kann mich kaum noch erinnern, was da alles war. Einige Sachen schon. Ich habe mittlerweile auch verlernt, die russische Sprache verlernt. Ich kann zwar noch leicht lesen und verstehen, aber für mich ist 45 Jahre schon zu lange. 70 Jahre noch länger. Also wenn das 70 Jahre sind, dann wäre ich dann schon über 80. Dann glaube ich, kann ich mich überhaupt nicht mehr daran erinnern, was da war. 70 Jahre im Exil. Aber es war nicht irgendein Exil. Man stellt sich Exil immer so als eine enorme Strafe vor. Man hat 70 Jahre gelitten. Das war nicht so bei den Israeliten. Sie hatten schon viele Freiheiten in Babylonien. Sie konnten Land erwerben. Sie konnten ihren Glauben ausüben, sie konnten Schriften verfassen, sie konnten ihre Gesetze nachgehen, sich mit denen beschäftigen, sie konnten Handel treiben, sie konnten sogar in höhere Dienste aufsteigen, sogar ins Königshaus. Sie konnten militärisch auch tätig sein. Das alles klingt ja gar nicht so schlimm. Die hatten sehr viele Freiheiten. Nur die eine Freiheit hatten sie nicht, sie durften auch nicht zurückgehen. Und jetzt nach 70 Jahren, die meisten von ihnen, von der ersten Generation, die verschleppt worden ist, lebten gar nicht mehr. Und die Zeitzeugen die noch übrig geblieben sind, die haben bestimmt auch etwas erzählt von damals. Jetzt lebte die zweite und dritte Generation in Babylonien und die kannten das eigentlich nur noch von den Erzählungen der Eltern oder Großeltern, was da war. Was sie aber gut kannten, das waren die Annehmlichkeiten, die sie in Babylonien hatten. Die Annehmlichkeiten, die ich gerade genannt habe. Es ging ihnen gar nicht so schlecht dort. Babylonien war eine Hochkultur, wie ich schon sagte. Sie lebten nicht schlecht. Und ich bin mir sicher, die Großeltern haben ihnen erzählt von Jerusalem, von der wunderschönen Stadt Jerusalem, von dem wunderschönen Tempel, der da stand. Und sie haben auch erzählt, was und geheult wahrscheinlich dabei, als sie das erzählten, dass alles jetzt in Schutt und Asche lag. Aber andererseits haben sie auch erfahren, jetzt im Exil nach 70 Jahren konnte man ja auch ohne Tempel leben. Nach 70 Jahren brauchte man auch keine Priesterschaft mehr, man konnte auch so mit Gott leben, Gott anbeten. Und sicher haben sie darüber auch Geschichten gehört, wie es jetzt da in Jerusalem und Judäa aussieht. Das Land war komplett brach, die Feinde waren ringsum. Die Edomiter, die Moabiter hatten viele Teile des Landes eingenommen, für sich genommen. Die Felder waren kaum bewirtschaftet. Und ganz im Gegenteil zu der Sicherheit, die sie ja genossen da in Babylonien. Im Gegenteil zu der Sicherheit, die sie mittlerweile im Exil genossen. Warum sollten sie zurückgehen? Und ich bin mir sicher, dass wir alle in dieser Situation auch überlegen würden, warum soll ich dorthin zurückgehen? Und das Volk Israel dazu zu bewegen, jetzt wieder zurückzugehen in ihr eingestammtes Land, darum handelt fast die ganze Hälfte des Jesaja-Buches. Ab Kapitel 44 bis 55 geht es nur die ganze Zeit darum, warum sie zurückgehen sollten. Ich kenne das gut, weil als wir als junge Familie mit 4 Kindern, unsere älteste Tochter, als wir nach Brasilien gingen, unsere älteste Tochter, die war, als wir in Brasilien ankamen, ging sie in die erste Schuljahr. Und als wir dann in Deutschland dann davon erzählten, dass Gott uns dahin ruft, als Missionare, in unserer Gemeinde und unserer Verwandtschaft, da kam ein Bruder auf mich zu, in der Gemeinde, ein älterer Bruder, der mich fragte: Eduard, warum wollt ihr nach Brasilien? Hier ist es doch viel schöner. Stimmt. Und genau so dachten wahrscheinlich auch viele Israeliten in Babylonien. Warum sollen wir dahin, wo alles kaputt ist? Hier ist doch viel schöner. Und deswegen stand dann diese Frage im Raum. Ne? Gehen oder bleiben? Und in dieser Unsicherheit sagt Gott ihnen, worauf es bei Neuanfängen ankommt. Und da will ich jetzt hin. Jesaja Kapitel 43, die Verse 15 bis 21 würde ich euch gerne vorlesen. Jesaja 43, Verse 15 bis 21. Ich bin der Herr, euer Heiliger, der ich, Israel, geschaffen habe, euer König. So spricht der Herr, der im Meer einen Weg und starken Wassern Bahn macht, der ausziehen lässt Wagen und Rosse, Heer und Macht, da liegen sie, stehen nicht wieder auf, sind verglüht wie ein Docht, erloschen. Gedenke nicht an das Frühere und achte nicht auf das Vorige, denn siehe, ich will Neues schaffen, jetzt wächst es auf. Erkennt ihr es nicht? Ich mache einen Weg in der Wüste und Wasserströme in der Einöde. Das Wild des Feldes preist mich, die Schakale und die Strauße, denn ich will in der Wüste Wasser und in der Einöde Ströme geben, zu tränken mein Volk, mein Auserwählten. Das Volk, das ich mir bereitet habe, soll meinen Ruhm verkündigen. Ich entdecke in diesem Text viele Ähnlichkeiten zu dem, zu jedem von uns eigentlich, und bei mir auch, von einem Neuanfang, wenn wir vor einem Neuanfang stehen. Nicht nur geistlich, sondern in jeder Situation. Jeder Anfang ist ja eine neue Chance. Aber es ist wichtig, von Anfang an die Weichen richtig zu stellen. Was ist bei jedem Neuanfang, den wir in unserem Leben stehen, was ist da wichtig? Und dafür gibt Gott seinem Volk und auch uns mindestens drei wichtige Ratschläge, die ich in diesem Text finde. Und der erste Ratschlag heißt: Vergiss nicht, wer dein Gott ist. Schaut mal hier im Vers 15. Gott macht von Anfang an ihnen klar, wer es ist. Ich bin der Herr, euer Heiliger, der ich Israel geschaffen habe, euer König. Was will eigentlich Gott damit sagen? Ich bin der Herr. Ich stehe über allem. Ohne mich gäbe es euch überhaupt nicht. Gäbe es dich überhaupt nicht. Ich habe dich geschaffen, ich habe dich geführt, ich habe dich bewahrt, dich wachsen lassen. Selbst in Krisen bin ich der König und der Herr, will Gott damit sagen. Ich bin nicht überfordert, sagt Gott. Vergiss nicht, wer dein Gott ist. Das heißt ja auch Rückblick halten. Wir haben bei Tour Nations ein Team, das sich Member Care nennt. Und meine Frau ist unter anderem auch in diesem Team. Und dieses Team begleitet Missionarsfamilien, bevor sie gehen in die Mission, aber auch wenn sie zurückkommen. Und wenn sie zurückkommen als Familie, werden sie eingeladen und dann verbringt man mehrere Tage zusammen, um eben unter anderem auch zu überlegen oder Rückblick zu halten, was ist passiert. Und da sind nicht nur die Erwachsenen dabei, sondern auch die kleinen Kinder. Jedes Kind erlebt das anders. Wir haben das mal mit unserer Familie gemacht, leider nach vielen Jahren, erst nachdem wir zurückgekommen sind. Aber trotzdem, es war interessant von meinen Kindern zu hören, wie sie die Mission erlebt haben, wie sie diese Zeit in Brasilien erlebt haben. Und manchmal, wenn sie so erzählten, kam es mir vor, als ob, war ich dabei gewesen? wo war ich da? Es waren so ganz andere Erlebnisse. Sie haben das ganz anders gesehen als zum Beispiel ich oder meine Frau. Und das ist interessant, Rückblick halten. Zu guten Zeiten, schweren Zeiten, vielleicht auch Sünde erkennen in der Vergangenheit. Und man muss nicht unbedingt in der Mission gewesen sein, um solche Rückblicke zu halten. Man kann als Familie das immer wieder machen. Als Ehepaar kann man es immer wieder machen. Einfach zusammenzusetzen und zu sagen, wie war das letzte Jahr gewesen? Was war gut? Was war schlecht? Wo haben wir vielleicht Dinge falsch gemacht? Wo können wir es besser machen? Und das ist das, was Gott hier dem Volk Israel aufs Herz legt. Und ich glaube uns auch. Gott erinnert sein Volk an seine Herrlichkeit und seine Herrschaft. Und er will, dass sie den Blick für seine Größe nicht verlieren. Schaut mal hier in den Versen 16 und 17. Ich habe für eure Vorfahren einen Weg durch das Meer gebahnt und sie sicher durch die Fluten geführt. Das Heer der Feinde mit seinen Streitwagen, Pferden, ließ ich ins Verderben laufen. Da lagen sie nun, die Helden, und standen nie wieder auf. Ihr Leben erlosch wie ein verglimmender Docht. Selbst die größten Hindernisse konnte Gott da nicht aufhalten. Ihn nicht aufhalten. Er hat für seine Menschen zwar einen Weg durch das Meer gebannt, aber andererseits muss man überlegen, also die standen ja da wahrscheinlich vor dem Roten Meer und jeder, der mal vor dem Roten Meer gewesen ist in Israel, das ist ja schon ein ziemlich großes Ding da. Ne? Man kann das Ufer auf der anderen Seite kaum sehen. Und hinter ihnen waren die ganze ägyptische Macht. Die kamen da mit Speeren und Schwertern und wollten die alle niedermachen. Ich denke, man liest es ja auch aus dem Text, da hatten ganz schön viele ganz schön Angst bekommen. Was nun? Was passiert jetzt mit uns? Und ich frage mich, warum muss das sein? Gott hat sie ja jetzt schon, Gott hat sie ja durch die ganze Wüste jetzt schon geführt dahin, bis zum Meer. Aber wisst ihr was? Manchmal lässt Gott eben das zu. Er will einfach sagen, ich werde nicht alle Bedrohungen von euch fernlassen. Aber ich behalte immer meine Oberhand über diese Bedrohungen. Und genauso hat auch, ich glaube, ich kenne euch als Gemeinde jetzt nicht so gut, Aber ich denke, das sind Sachen, die auch in jeder Gemeinde vorkommen. Ich glaube, dass Gott auch euch als Gemeinde durch manche Fragen der Herausforderung geführt hat. Schwierige Entscheidungen, Verluste, persönliche Krisen, vielleicht auch Krankheitszeiten. Aber von Anfang an, was da zählt, ist eben, vergiss nicht, wer der Herr ist. Und was er schon in deinem Leben getan hat, welche Wunder er da schon in deinem Leben getan hat. Denn er hat ja nicht nur in meinem und deinem Leben, sondern ja auch in dieser Gemeinde seine Geschichte geschrieben und wird sie auch weiter schreiben, auch heute noch. Und deswegen ist der zweite Ratschlag, den Jesaja hier durch den Geist Gottes sagt, gedenke nicht an die frühere und achte nicht auf die vorige. Vers 18, gedenke nicht an das frühere und achte nicht auf das vorige. Also jetzt merkt ihr den Widerspruch oder ist es kein Widerspruch? Gerade eben sollten wir uns ja auch mal zurückdenken. Und jetzt sagt Gott, nein, gedenke nicht an das Frühere und achte nicht auf das Vorige. Es klingt wie ein Widerspruch, ist es aber nicht, weil ich sehe hier, dass Gott hier einfach nicht von dem historischen Ausdruck aus Ägypten spricht, sondern er redet hier von den Erinnerungen daran. Manche Erinnerungen sind gute Erinnerungen aus unserer Vergangenheit, wo du etwas Besonderes mit Gott erlebt hast, wo du Wunder mit Gott erlebt hast. Aber es gibt auch manche Erinnerungen, und deswegen sprach ich gerade auch über, dass man, es ist wichtig ist, immer wieder zurückzuschauen und zu analysieren, was da passiert ist. Manche Erinnerungen sind Erinnerungen, die uns belasten und uns berauben von den wichtigen Möglichkeiten, die wir haben, die uns Gott schenken will. Für das Neue, das Gott uns schenken will. Und für uns als Christen, gibt es nur eine Möglichkeit, um uns von diesen negativen Erfahrungen in der Vergangenheit mit diesen zu versöhnen, das ist Vergebung. Auf dem Missionsfeld ist es so, dass man, wenn man in eine neue Kultur kommt, eine neue Sprache lernen muss, und das ist einfach, das alles ist gar nicht so schlimm. Man findet sich nach ein paar Jahren da wieder ein. Aber wo die meisten Schwierigkeiten und vielleicht auch die meisten negativen Erfahrungen in unser Leben kommen, als solche, die irgendwo in der Mission arbeiten, sind in dem Team. Die größten Schwierigkeiten, die kommen, sind meistens im Team. Unstimmigkeiten, wo man sich dann auch gegenseitig versündigt. Und deswegen ist es so wichtig. In unserem Leben, ich meine, es ist bei jedem anders. Und ich rede jetzt immer wieder von meinem Leben als Missionar. Aber wir haben alle unsere Erfahrungen. Und wenn wir darüber nachdenken, was sind die Erfahrungen, die nicht so gut sind? Die uns stören vielleicht jetzt in der Nachfolge Jesu. Die wir noch nicht verarbeitet haben. Und ich merke gerade, das kann sehr oft sein, dass gerade Menschen uns verletzen, denen wir sehr nahe stehen. In der Mission ist es in unserem Team, manchmal auch in unserer Familie. Hier ist es so, dass manchmal unsere engsten Freunde uns verletzt haben und wir das nicht verarbeitet haben. Und das uns stört in unserem Leben als Christen. Und Jesaja kommt am Ende dieser Rede genau darauf zu sprechen. Schaut mal hier in den Versen 24, im zweiten Teil. Vielmehr hast du mir Arbeit gemacht mit deiner Sünde. Du hast mich ermüdet mit deinen Sünden. Doch ich bin es, der deine Verfehlungen auslöscht um meinetwillen. Und deine Sünden will ich nicht gedenken. Neues kann nur entstehen durch Vergebung. Aber man muss das erstmal sich eingestehen lassen. Wofür soll ich vergeben? Was ist das Problem? Wo wurde ich so verletzt, dass ich das nicht vergeben kann im Moment noch? Wo ich noch blockiert bin? Was Gott hier einfach möchte, ist, das Volk von jenen Erinnerungen zu befreien, die sie jetzt vom Neuen abhalten. Und das meinte er mit diesem Vers, dass man sich nicht daran klammern sollte, an das, was vergangen ist, an die negativen Sachen. Was kann das bei dir sein? Das Volk Israel, sie erinnerten sich an den Auszug aus Ägypten als eine gewaltsame Aktion. Das heißt, Gott hat ja da stark eingegriffen. Menschen starben, Ägypter starben. Und vielleicht waren sie da in der Situation in Babylon sehr ähnlich gewesen. Sie dachten jetzt, okay, Gott müsste jetzt mal eingreifen, seine Feinde vernichten, Rache üben für das, was sie uns angerichtet haben. Sie haben unseren Tempel zerstört, unsere Stadt zerstört. Aber nein, Gott sagt, jetzt schlägt er eine ganz andere neue Zeit an. Ab jetzt schickt Gott seinen Knecht, einen Friedensfürsten, der das Volk gewaltlos zurückführt. Jetzt ist die Zeit der Vergebung und nicht der Rache. Vers 19. Denn siehe, ich will ein Neues schaffen. Jetzt wächst es auf, erkennt ihr es denn nicht? Ich mache einen Weg in der Wüste und Wasserströme in der Einöde. Ich will Neues schaffen. Hier spricht der Einzige, der wirklich Neues schaffen kann. Weil Gott eben immer alt und immer neu ist. Er ist zeitlos. Und ich finde es schön, als der Apostel Paulus, da war er auf dem richtigen Weg, wo er sagte, die Liebe endet nie. Die Verkündigung Jesu war ganz neu gewesen, weil er von der Liebe Gottes zu den Menschen sprach und diese radikal bis zum Kreuz bezeugte. Auch Jesaja beginnt seine Rede hier in dem Kapitel 43 mit einer wunderschönen Erinnerung an die Liebe Gottes. Die ersten Verse, ich will da nur einfach ein paar Sätze rausnehmen. Da heißt es, fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du bist mein. Wenn du durchs Wasser gehst, ich bin bei dir. Wenn du durchs Feuer gehst, wirst du nicht versenkt werden, weil du teuer bist in meinen Augen und wertvoll bist und ich dich lieb habe. Bei Gott entwickelt sich das meiste aus vielen kleinen Anfängen. Ich weiß nicht, welche Erfahrungen ihr so sammelt mit Gott. Die Israeliten kamen ja damals nicht alle auf einmal zurück nach Israel, nach Judäa. Sie kamen in kleinen Gruppen, immer wieder. Und so bahnte Gott den Weg und er lässt sie sozusagen zurückwachsen in ihr Land. Und nach entstand wieder diese Heimat, die sie hatten. Häuser wurden gebaut, Äcker wurden bestellt. Der Tempel wurde sogar errichtet, die Stadtmauern Jerusalems aufgebaut. Und es dauerte viele, viele Jahre, bis das alles fertig war. Aber Gott bahnt hier diesen Weg durch die Wüste. Er kannte ihre Grenzen, er kennt auch unsere Grenzen und schenkt uns immer zur richtigen Zeit die richtigen Menschen. Darum achte darauf, was er heute tut. Das ist der zweite Ratschlag, den Gott uns hier gibt. Achte darauf, was er heute tut. Wenn Gott dir einen neuen Anfang schenkt, welcher Art auch immer, dann hat das immer einen ganz besonderen Grund. Mindestens einen besonderen Grund hat er es immer. Und den finde ich im 1. Timotheus 2,4. Er will, dass alle Menschen gerettet werden und zur Kenntnis der Wahrheit kommen. Jeder Anfang als Christ, den Gott dir vor dich stellt, hat immer diesen Grund mit dabei, unter anderem. Er will, dass alle Menschen zum Glauben kommen, gerettet werden. Und dafür müssen Menschen ihn kennenlernen. Sie sollen erkennen, dass er der Herr ist. Und darum ist es sein Ziel, dass wir ihm die Ehre geben. Und das ist der dritte Ratschlag, worauf es bei Neuanfängen ankommt. Gib ihm die Ehre. Bei allem, was wir tun, bei allem, was wir planen, soll Gott groß gemacht werden. Bei allen Gaben, die uns geschenkt hat, soll Gott groß gemacht werden. Er möchte, dass wir wirken in dieser Welt, damit wir Menschen wieder zu ihm zurückfinden. Er tut alles, um Menschen aus der Sünde zu retten. Er lässt Neues wachsen, damit ihn noch viel mehr Menschen kennenlernen. Durch mich, durch dich, durch diese Gemeinde. Und ich bin mir sicher, das habt ihr schon selbst bestimmt auch erlebt, dass Gott durchträgt, wenn wir in Probleme geraten. Aber am Ende ist es das, was Gott von uns will. Dass all das, was uns als Christ ausmacht, dass wir Menschen von ihm erzählen. Das war der ursprüngliche Grund auch für die Erwählung Israels, den sie immer wieder nicht erfüllt haben, bis Jesus kam. Und jetzt ist es auch unser Auftrag. Ich gebe das Wasser, damit mein auserwähltes Volk zu trinken hat. Und er sagt, ihr seid das Volk, das ich mir bereitet habe. Natürlich gilt das zuerst diese diese Verse an das Volk Israel. Gott hat es ja vorbereitet, Gott hat es geschafft, Gott hat es erwählt, aber genauso spricht er auch heute zu uns dieselben Worte. Denn wir sind seine Gemeinde hier. Er hat uns erlöst und uns freigekauft von der Sünde. Wir sind als Gemeinde seine Kinder, eine neue Kreatur. Er hat uns mit vielen anderen Christen zusammen auf der ganzen Welt zu einer Gemeinde zusammengeführt. Und er hat einen Ort hier gestellt, in Bonn-Beul und Umgebung und weltweit, damit die Menschen ihn sehen können und seine Größe erkennen. Und ich bin mir sicher, dass er uns auch die Aufgaben und nicht nur die Aufgaben, sondern auch die Kraft dazu schenkt, dass wir von seinem Ruhm erzählen können und damit wir ihn ehren. Ich möchte nur ein Beispiel aus meinem Leben erzählen. Ich habe mit 18 Jahren meinen Führerschein gemacht und damals war es noch sehr günstig, beides zu machen. Das heißt also einen Pkw-Führerschein, auch direkt den Motorradführerschein. Und seit 18. Lebensjahr träumte ich immer wieder von meinem eigenen Motorrad. Und es war nie die Gelegenheit und Gott hat auch nie mich da so ruhig gemacht, dass ich mir jetzt unbedingt ein Motorrad kaufen konnte. Es war nie die Gelegenheit dazu. Ich hatte zwar ein Motorrad auch in der Mission gehabt, aber es war ja nicht mein Motorrad. Und als wir dann 2009 von unserem Missionsfeld zurückkamen, hat es Gott möglich gemacht, dass ich ein Motorrad mir kaufen konnte. Und ich fragte Gott, Herr, wie kann ich dich damit ehren? Ich meine, für mich war das ein Riesengeschenk. Das war, seit meinem 18. Lebensjahr habe ich davon geträumt, ein eigenes Motorrad zu haben. Und ich war so dankbar, auch Gott gegenüber. Aber ich wollte auch wissen, Herr, was möchtest du von mir? Wie kann ich dich jetzt mit diesem Motorrad ehren? Und er zeigte mir, bei uns in der Nähe von unserem Gemeindehaus treffen sich die Bandidos. Er zeigte mir diese Bandidos und sagte, hier, das ist dein Auftrag. Du hast ein Motorrad, jetzt guck mal, wie du mich da verherrlichen kannst. Das war erstmal so eine, okay. Man kommt ja bei solchen Clubs nicht einfach so rein. Du kannst da nicht einfach so, nur weil du ein Motorrad hast, auftauchen. Dann wirst du überhaupt nicht reingelassen. Aber das Interessante ist, dass Gott so Schritt für Schritt haben wir mehrere Leute in der Umgebung kennengelernt, habe ich mehrere Leute in der Umgebung kennengelernt und wir konnten einen MC gründen, einen christlichen Motorradclub gründen. Und durch diesen christlichen Motorradclub kamen wir in diese Szenen rein. Bandidos, Hells Angels, Satan Slaves. Verrückte Namen. Aber, und ich merkte, das ist das, damit kann ich Gott ehren. Das ist das, was Gott von mir wollte. Deswegen hat er mir das Motorrad geschenkt. Und wir benutzen das auch bis heute, um Gott damit zu ehren. Als Club. Wir sind mittlerweile angewachsen, 25 Leute schon, in drei Chaptern, also in drei verschiedenen Orten. Und wir merken einfach, wie Gott wirkt und wie wir in vielen dieser Clubs reinkommen, wo wir sonst nie reingekommen wären. Und ich erinnere mich nur, als wir das letzte Mal bei den Bandidos waren, bei ihren Partys, die sie da haben, da kam einer auf uns zu und sagte, hey, wollt ihr nicht für mich beten? Und wir haben es dann rund um ihn umgestellt, ihm die Hände aufgelegt und haben dann allem für ihn gebeten, mitten in diesem Chaos, der da war. Und wir hatten viele solche Erlebnisse gehabt, wo wir einfach Gott verkündigen konnten und bezeugen konnten. Gott ehren heißt, das, was Gott mir schenkt, wofür ich dankbar bin, immer wieder zu fragen, Herr, wofür hast du es mir geschenkt? Damit es mir gut geht? Glaube ich nicht. Damit es meiner Familie gut geht? Glaube ich auch nicht. Gott hat immer einen Hintergedanken. Er möchte, dass das, was du bekommen hast, dass du ihn damit ehrst. Und deswegen müsst ihr immer wieder fragen, wenn ihr etwas habt, wofür ihr wirklich dankbar seid, Herr, wie kann ich das gebrauchen, um deinen Auftrag zu erfüllen? Und dieser Auftrag ist es, Menschen zum Glauben zu führen, Menschen seine Größe zu zeigen. Denn Gott versorgt uns ja nicht, damit wir bewundert werden, sondern was er tut, dient dazu, Menschen zu retten. Du bist sein Werkzeug. Ich bin sein Werkzeug. Durch das er jetzt hier arbeitet, in dieser Gemeinde, in dieser Stadt, in diesem Stadtteil, mit denen er neu anfängt, damit sein Reich weitergebaut wird. Deswegen war es mir wichtig, auch gerade in diesem Text immer wieder zu erkennen, wie Gott bei Neuanfängen wirkt und arbeitet. Durch das Volk Israel. Aber ich erkannte auch ganz viel, auch wie er in meinem Leben wirkt. Also vergiss nicht, was der Herr ist, was er für dich war. Vergiss nicht, achte darauf, was er für dich heute ist, das ist wichtig. Und gib ihm dadurch die Ehre. Amen. Ich würde noch gerne mit euch beten. Vater, wir danken dir. Wir danken dir für dein Wort. Wir danken dir, dass du so, ja, so spannend durch die Weltgeschichte gegangen bist und immer wieder die Menschen zum Neuanfang aufgerufen hast, du Neuanfänge geschaffen hast, Herr. Und danke, Herr, dass wir durch Jesaja auch lernen können, was wirklich wichtig ist beim Neuanfang. Es stehen noch viele Neuanfänge vor uns, Vater. Wir wissen das und wir möchten dich bitten, dass du uns gerade durch deinen Geist auch immer wieder dran erinnerst, was es für dich wichtig ist, damit wir dich ehren können. Amen.